In meiner letzten Predigt haben wir zusammen das vierte Kapitel angeschaut von diesem Buch Josua. Und wir haben uns Gedanken gemacht über die zwei Denkmäler, die dort erwähnt werden. Das eine Denkmal im Jordan, wo der Josua aufgerichtet hat, dort wo die Priester gestanden sind mit der Bundeslade und wo das Volk Israel trockenen Fußes an ihnen vorbeizogen sind. Und das zweite Denkmal am Westufer vom Jordan in Gilgal, wo 12 Steine für jeden Stamm von Israel aufgerichtet worden sind, als Erinnerung für das, was geschehen ist. Und wir haben drei Gedanken oder drei Aspekte angeschaut und ich möchte die uns ganz kurz in Erinnerung rufen, bevor wir nachher zum fünften Kapitel kommen von diesem Buch Josua. Der erste Gedanke war, die Denkmäler sind wichtig, auch für unser geistliches Leben. Es ist die Rückschau, wo wir zurückschauen und sehen, wo hat Gott Denkmäler in unserem Leben aufgerichtet? Wo hat Gott einen Weg frei gemacht, wo menschlich gesehen kein Weg war? Und wie es im Psalm 103, im Vers 2 steht, so sollen wir uns immer wieder erinnern und nie vergessen, was Gott Gutes schon da hat in unserem Leben. Der zweite Gedanke ist nicht eine Rückschau, sondern eine Ausschau. Die Denkmäler die waren auch ein prophetisches Zeichen, ein Zeugnismal für kommende Generationen. Und der Josua hat gesagt, die kommenden Generationen werden euch fragen, was bedeuten euch die Steine? Und ihr werdet können Zeugnis ablegen von dem, was ihr erlebt habt mit Gott. Und so möchten auch wir immer wieder Zeugnis ablegen von dem, was Gott gut da hat in unserem Leben. Auch gerade für die kommenden Generationen. Und der dritte Aspekt, den wir zusammen angeschaut haben, sind die 12 Steine, die aufgerichtet worden sind. Wir haben uns gefragt, wieso nicht einfach ein Gedenkstein, wieso für jeden Stamm ein Stein. Und wir haben in diesem Zusammenhang den 2. Mose, das Kapitel 28 angeschaut, wo es darum geht, wie der hohe Priester angelegt war. Und wir haben gesehen, dass er eine Brustplatte gedreht hat. Und auf dieser Brustplatte waren 12 Edelsteine. Und auf jedem Edelstein war ein Stamm von Israel eingraviert. Und wir haben gesehen, im Hebräerbrief wird Jesus Christus 10-mal als hohe Priester beschrieben. Und er trägt auch uns auf seinem Herz. Und Gott ist nicht nur treu einer ganzen Nation gegenüber, sondern jedem einzelnen Stamm gegenüber. Jeder einzelnen Frau, jeder einzelnen Mann, jeder einzelnen Kind. Und Jesus Christus, er trägt uns auf seinem Herz. Und jetzt möchten wir zum 5. Kapitel kommen. Und ich möchte euch gerne das ganze Kapitel vorlesen. Als die amoritischen Könige auf der Westseite des Jordan und die kananitischen Könige, die an der Mittelmeerküste lebten, hörten, dass der Herr den Jordan ausgetrocknet hatte, während die Israeliten ihn durchquerten, sank ihnen der Mut. Und sie waren aus Angst vor den Israeliten wie gelähmt. Der Herr sagte zu Josua: Nimm Messer aus Feuerstein und beschneide die Israeliten wieder. Also fertigte Josua Steinmesser an und beschnitt alle israelitischen Männer bei Gibeat Haraloth. Josua musste sie beschneiden, weil alle Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Alter waren, in der Wüste gestorben waren. Diejenigen, die Ägypten verlassen hatten, waren alle beschnitten gewesen. Aber diejenigen, die nach dem Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderung geboren wurden, waren unbeschnitten. Die Israeliten waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen, bis sämtliche Männer, die beim Auszug aus Ägypten in waffenfähigem Alter gewesen waren, gestorben waren. Sie hatten sich dem Herrn widersetzt Und der Herr hatte daher geschworen, dass sie das Land, das er ihnen verheißen hatte, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, nicht zu sehen bekommen sollten. Deshalb beschnitt Josua die Söhne, die unterwegs nicht beschnitten worden waren. Diejenigen, die der Herr nun an den Platz ihrer Väter gestellt hatte. Nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Dann sagte der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie in dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er. Ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete: Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Die Israeliten haben 39 vergebliche Jahre in der Wüste verbracht, weil sie Angst hatten vor den Kanaaniter. Das lesen wir im 4. Mose, im Kapitel 13, wo die Kundschafter zurückgekommen sind und berichtet haben von Jericho. Und sie haben gesagt, oder 10 von ihnen haben gesagt, das Land ist uneinnehmbar. Wir sind wie Heuschrecken gegenüber diesen Riesen und die Stadt verschlingt ihre eigenen Bewohner. Und da hat der Kaleb und der Josua gesagt: Nein, Gott, er wird uns das Land geben. Sie haben nicht nur mit ihren irdischen Augen gesehen, sondern sie haben die Situation geistlich beurteilt. Aber das Volk Israel hat aufbegehrt und hat gesagt: Wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir in der Wüste gestorben. Und sie haben den Kaleb und der Josua fast gesteinigt. Und da ist Gott hat eingegriffen, ist ihnen erschienen und hat gesagt: Es ist genug, ihr werdet in der Wüste sterben. Alle, die 20 Jahre und älter sind, werden das Land, das verheißene Land, nie betreten. Und so sind sie 39 Jahre in der Wüste umgeirrt und stehen jetzt erneut vor dem verheißenen Land. Und wir lesen, dass sich das Blatt gewendet hat und jetzt die Kanaaniter vor Angst wie gelähmt waren vor den Israeliten. Was war der Grund für ihre grosse Angst? Wir haben es gelesen im Vers 1. Sie haben von den mächtigen Taten von Yahweh, dem Gott von Israel, gehört. Noch heute wirkt Gott in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Umfeld, ergreift ein ins Geschehen von dieser Welt. Aber obwohl diese Erfahrungen immer wieder auch unseren Glauben stärken und für uns eine Ermutigung sind, ist es nie einfach nur eine private Erfahrung, wenn Gott eingreift, sondern das Ziel von seinem Eingreifen ist immer, dass wir Zeugnis ablegen können. Und so wie in diesem Josua, in diesem ersten Vers, fremde Könige und ganze Völker erkennen, dass Gott lebendig ist. Die Wahrheit sehen wir im letzten Vers vom 4. Kapitel von Josua. Und da lesen wir: Dies tat er, das ist Gott, und da ist die Rede von der Überquerung vom Jordan, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Das ist das grosse Bild. Es geht nicht nur um unsere persönliche, geistliche Entwicklung, sondern es geht darum, dass alle Völker Gott als der Lebendige erkennen und ihm in Ehrfurcht begegnen. Und wir gehen weiter zu den Versen 2 bis 9, wo Gott die Beschneidung angeordnet hat. Die Beschneidung der israelitischen Männer war ein äußerliches Zeichen, dass sie einen Bund eingegangen sind mit Gott. Der Brauch geht zurück auf Abraham, wo Gott den Bund als erstes mit ihm geschlossen hat. Das lesen wir im 1. Mose 17. Und er sagt, das soll für immer ein äußerliches Zeichen sein, dass dir und ich in diesem Bund sind und dass ich euch Bundespartner bin. Und ich möchte da ganz kurz eine Klammer auftun. Ich bin ja wirklich nicht eine Expertin, wenn es um Beschneidung geht, aber in der Vorbereitung für die Predigt habe ich etwas gelesen von einem christlichen Wissenschaftler, der mich einfach mega bewegt hat. Und ich möchte euch das kurz auch in dieser Klammer sagen. Und zwar hat er erklärt, Gott hat die Ordnung gegeben, dass jedes jüdische Bübli am 8. Tag beschnitten werden soll. Und wenn man die Anatomie von einem Baby anschaut, so ist es Neugeborenes. Wenn man das Blut untersucht von diesem Neugeborenen, so hat es ein Stoff noch ganz wenig konzentriert in seinem Blut. Und zwar ist das das Prothrombin. Das ist ein Grinningstoff, sodass, wenn wir verletzt werden, die Wunde auch wieder heilt. Und wenn man dann schaut, beim Neugeborenen ist der Stoff ganz wenig konzentriert im Blut und dann jeden Tag nimmt das zu. Am 7. Tag ist es 100% konzentriert und am 8. Tag, eben wenn dann die Beschneidung ist, ist eine 110% Konzentration im Blut. Und am 9. Tag geht es wieder zurück auf 100% und bleibt dann stabil bei einem gesunden Menschen während seinem ganzen Leben. Und jetzt denke ich, ich bin ja keine Medizinerin, aber es ist doch gewaltig, wie auch die Anatomie von unserem Körper Zeugnis ableitet, dass Gott so wunderbar ist. Er ist der Schöpfer von unserem Blut, von unserer Zusammensetzung und er weiss, wann der beste Tag ist für die Beschneidung und wenn die Wunde am besten wieder verheilen kann. Und da möchte ich die Klammer auch wieder zutun. Im Josua 5,5 lesen wir, dass viele Männer nicht beschnitten waren. Und offenbar hat die vorherige Generation, also die Eltern von all diesen Buben und später Männer, es verpasst, sie zu beschneiden. Und haben die Ordnung von Gott für die Beschneidung missachtet. Und was da so stark zum Ausdruck kommt, ist, dass Gott nicht gesagt hat, ihr habt den Bund vergessen, also bin ich auch nicht verpflichtet, den Bund zu halten. Nein, Gott sagt, ich habe den Bund nicht vergessen. Und mit dieser neuen Generation möchte ich den Bund erneuern. Und die Bundestreue, die wir hier sehen von Gott, die zieht sich durch das ganze Alte Testament bis ins Neue Testament hinein. Der Gott, der treu ist. Und das lesen wir eben auch im Neuen Testament, im 2. Timotheus 2,13, wo es heisst, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Treue von Gott, die geblieben ist, obwohl die ältere Generation untreu war. Was uns vielleicht beim Lesen von dieser Anordnung von Gott, dass die Männer sich beschneiden sollen, zuerst gar nicht so auffällt, war das Timing. Das Timing war nämlich sehr ungünstig. Die Männer, die jetzt beschnitten werden sollen, haben gerade den Jordan überquert und waren in findlichem Gebiet. Und wenn wir zurückdenken an die Geschichte von Israel, so kommt uns eine Geschichte in Sinn, wo auch erwachsene Männer beschnitten worden sind und wo in einer Tragödie geendet hat. Und zwar ist das im 1. Mose, Kapitel 34, wo wir lesen von der Dina, wo vergewaltigt wird vom Sichem und ihre Brüder nehmen Rache. Und durch eine List bringen sie der Sichem und alle Einwohner von dieser Stadt dazu, sich zu beschneiden. Und wo die gefiebert haben und die Wunden dran waren, sie zu verheilen, haben sie die Stadt überrennt, haben die Männer umgebracht und die Stadt plündert. Und die jungen Israeliten, die jetzt da, den Jordan überquert haben, die haben die Geschichte gekannt. Und wir können uns vorstellen, dass vielleicht der eine oder der andere gesagt hat, ja, hat uns Gott die Anordnung nicht geben können, wo wir noch nicht im Jordan waren, wo wir noch nicht in Findes Land waren. Oder vielleicht hat jemand sich überlegt und hat gesagt, wieso nicht zuerst eine Hälfte beschneiden und während die auskurieren können, kann die andere wach halten und dann wechseln wir uns ab oder so, dass wir nicht total kampfunfähig sind und uns quasi unseren Finden als Messer liefern. Vielleicht waren die Gedanken da, aber wir lesen etwas Entscheidendes, und zwar, dass die Männer gehorsam waren und dass sie sich haben beschneiden und in dem zum Ausdruck bringen, dass sie Glauben haben. Und wir haben schon mehr als einmal über lebendigen Glauben geredet, dass lebendiger Glaube immer sichtbar werden muss in unserem Leben. Glaube ist nicht nur für Wahrhalten, dass Gott treu ist und stark ist, sondern lebendiger Glaube muss auch zu Taten führen. Und das sehen wir da sehr eindrücklich bei diesen Männern, die gesagt haben, auch wenn wir stark oder wenn wir eben nicht stark sind, wenn wir schwach sind, so ist Gott stark und unser Schutz. Und sie haben sich beschneiden. Vielleicht noch ein zweiter Gedanke zu dieser Beschneidung, wenn wir den Zeitpunkt anschauen. Gott hat den Bund mit seinem Volk erneuert, gerade bevor dass sie in das verheißene Land eingezogen sind. Und es ist interessant, dass viele Bibelkommentare sagen oder darauf hinweisen, wie stark dass da eben auch eine geistliche Wahrheit zum Ausdruck kommt. Das Bund und Segen, der Bund und Verheißungsland einnehmen, Bund und auch Siege erringen, im geistlichen Sinn eng miteinander verbunden sein. Und ich habe mir überlegt, und ich möchte das auch ganz persönlich zu mir sagen, kann es sein, dass wir vielleicht manchmal unser Leben anschauen und sagen, wieso ist auch geistlich mein Leben vielleicht manchmal saft- und kraftlos? Vielleicht wieso erleben wir auch immer wieder Niederlagen? Vielleicht, dass wir sagen, wenn wir die Evangelien lesen oder die Offenbarung oder die Apostelgeschichte oder all die Bilder von Gottes Wirken und unser Leben anschauen und vielleicht sehen, dass das hat irgendwie gar keine Ähnlichkeit. Könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir nie erkannt haben, was es wirklich heisst, in einem Bund mit Gott zu stehen. Ein Bund, der heisst, du und ich, wir verbinden uns auf Gedeih und Verderb. Mit Haut und Haar verbinde ich mich mit dir. Das ist ja symbolisch auch sichtbar, auch wenn sehr in einer abgeschwächten Form im Ehebund, wo wir sagen, bis zu meinem letzten Atemzug möchte ich diesen Bund mit dir eingehen. Im Helsermann-Büchli finden wir einen Chorus, und da ist mir einfach irgendwie immer wieder durch den Kopf gegangen, was heisst im Refrain, alles gebe ich dir, alles gebe ich dir, alles dir, mein teurer Heiland, alles gebe ich dir. Das ist die Kraft eines Bundes. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, liefere ich mich einfach dir aus. Und dort, wo ein Bund ist, dort, wo wir sagen, ich möchte nicht mehr zurück, sondern ich verbinde mich in Ewigkeit mit dir, Gott, du bist mein Bundespartner, dort wird auch Segen fliessen. Ich möchte auf einen letzten Aspekt kommen. Und zwar möchten wir noch die Verse 14 und 15 zusammen anschauen, wo Josua eine Begegnung hat mit dieser himmlischen Gestalt. Viele Bibelausleger sehen in dieser Gestalt Gott selber. Wir lesen, dass der Josua auf die Gestalt zugeht und sagt, wer bist du? Gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Finden? Und die Gestalt sagt, weder noch. Die Gestalt sagt, ich bin nicht ein Geschöpf, sondern ich stehe über dieser ganzen Schöpfung. Gott selber begegnet da einem Josua. Und der Josua reagiert Wir haben es gelesen mit der einzigen Reaktion, die da angebracht ist. Er fällt vor Gott ab und er fragt nach Anweisungen. Und die Antwort, die Gott ihm da gibt, ist die genau gleiche wie bei der Berufung von Mose, die wir im 2. Mose 3 lesen. Gott sagt ihm, zieh deine Sandalen aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Und dann der kleine, kurze, aber sehr bedeutende Satz, was heisst, und Josua gehorchte. Wir lesen also nicht von militärischen Angriffsplänen, wir lesen nicht von Strategien, die Gott da dem Josua gibt, sondern alles, was zählt, ist die Erkenntnis vom Josua. Der Allmächtige ist da, der Heilige ist da. Und dieser Satz ist die Überleitung nach zum 6. Kapitel, wo Jericho wird fallen. Und ich glaube, dass das heute Morgen auch sehr stark zu uns reden kann, in unserem persönlichen Leben. Was wir brauchen, ist nicht in erster Linie eine Strategie. Oder dass Gott uns sagt, was alles noch wird geschehen. Oder sich vielleicht uns erklärt. Aber was wir brauchen, ist die Erkenntnis, immer wieder, dass er da ist. Und das ist die Basis von jeder Schlacht, die wir noch oder wo uns noch bevorsteht. Ich möchte einen letzten Gedanken auch noch zu dieser Begegnung weitergeben, den ich auch in einem Bibelkommentar gelesen habe. Und zwar ist es sehr interessant, wenn wir auch anschauen, wie Gott sich da zeigt hat, dem Josua, aber wie wir auch sehen, wie er sich vorgestellt hat am Mose. Am Mose hat sich Gott vorgestellt in diesem brennenden Busch, der nicht verbrannt ist. Er hat sich ihm vorgestellt als ein Wundertäter. Und kurz darauf ist der Mose dem Pharao gegenüber gestanden. Und er hat die Begegnung offenbar in Erinnerung gehabt und hat gewusst, Gott wird wieder Wunder tun. Und das lesen wir auch, dass Gott wieder Wunder da hat, eingegriffen hat auf übernatürliche Art und Weise vor dem Pharao und dann in diesen 10 Plagen, die gefolgt sind. Und Gott hat Mose sich so offenbart, genau wie er es gebraucht hat. Und jetzt da lesen wir, dass der Josua eine Begegnung hat mit Gott. Und zwar als ein Krieger, als ein Heerführer. Und wir können uns vorstellen, dass der Josua vor dem Jericho gestanden ist und Gott ist ihm genau so begegnet, wie er es gebraucht hat, wie er es verstanden hat. Und dann, wenn wir dann lesen im Kapitel 6, was sie da Jericho umrundet haben, vielleicht mit einer Strategie, die menschlich gesehen gar keinen Sinn macht, aber der Josua hat die Begegnung im Kopf gehabt. Und er hat gewusst, Gott ist unser Heerführer. Und seine Instruktionen bringen uns den Sieg, weil er ist der Krieger, er ist der Kämpfer und er kämpft für uns. Und ich möchte abschließen einfach mit dem Gedanken, dass Gott uns auch begegnen kann, gerade so, wie wir es brauchen. Wir sind in so unterschiedlichen Situationen, wir sind in unterschiedlichen Lebensabschnitten, aber Gott kann sich so uns offenbaren, wie wir es einfach verstehen. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sind so verschiedene Bilder von Gott. Er wird uns vorgestellt als ein guter Hirt, der das Verlorene sucht. Als ein liebender Vater, der sich ums Verwundete sorgt. Aber Gott wird uns auch vorgestellt als ein Löwe, als erhabener König. Er wird uns vorgestellt als treuer Freund, als Friedenfürst, als Lamm Gottes in Jesus. Ganz viele Bilder und ich möchte uns einfach auch einladen, wenn wir jetzt auch eine Melodie hören, wo wir auch möchten, Antwort geben auf das, was Gott auch zu uns geredet hat heute Morgen, wo wir auch bitten dürfen. Begegne du mir so, wie ich dich verstehe. Durch dein Wort, im Gebet, in der Schöpfung, wo immer. Du weißt, wie ich es gerade brauche. Amen. Wir hören jetzt die Melodie. Es ist eine Zeit einfach für